Ergänzung, wie schon angekündigt zur Einleitung. Es wurde gefragt worden, wir haben uns ja bereit erklärt, für die Flutopfer zweimal unsere Opfer am Sonntag zu spenden. Und dann wurde ich gefragt, wo geht das Geld hin? Die Einladung dazu ist vom Mülheimer Verband gekommen. Und der Mülheimer Verband hat uns eine Adresse mitgeteilt und auch eine Bankverbindung, sodass das also auch auf ordentlichem Wege geschieht. Da muss sich also keiner Gedanken machen, das läuft über unseren Gemeindebund. Irgendwie in Verbindung mit, wie heißen sie noch, Campus für Christus. Die haben sich da auch mit eingeklinkt. Und das sind ja durchaus auch Leute, die mal selber vor Ort sind. Jesus, hab Dank jetzt, dass wir hier beieinander sein dürfen, um dein Wort zu betrachten. Es ist immer wieder köstlich, in dein Wort zu schauen und zu sehen, was du für uns bereit hast, so auch heute Morgen. Lass uns wirklich aufmerksam sein, lass uns hören, verstehen, was du uns zu sagen hast und lass es auch in unseren Alltag einfließen. Danken dir einfach für deine Liebe, jetzt für jeden Einzelnen, der gekommen ist. Sei auch bei denen, die heute Morgen nicht hier sein können, das sind einige. Und auch ganz besonders bei denen, die aus Gesundheitsgründen gar nicht mehr kommen können. Du kennst sie jeden Einzelnen, Herr, du kannst sie aufrichten und du kannst sie segnen, da wo sie jetzt sind. Und wir danken dir dafür. Amen. Wie ist denn euer Leben im Moment? Fühlt ihr euch bedrängt durch die Politik? Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Es wurden ja neue Beschlüsse gefasst, die greifen sollen, wenn die Inzidenzzahl bei 35 ist. Die ist sie heute Morgen in Schleswig-Holstein. In Lübeck war sie schon noch höher. Aber heute Morgen ist sie bei 35 und ich weiß nicht, was wir nun wieder für neue Vorgaben kriegen. Aber muss uns das Angst machen? Muss uns das bedrängen? Seid ihr bedrängt von Krankheit oder von anderen Menschen? Vielleicht lacht euch der eine oder andere aus, weil ihr Christen seid. Macht euch das traurig? Mühe? Vielleicht auch Ärger? Ich möchte heute Morgen sprechen über das Thema in leidvoller Zeit auf Jesus sehen. Und da kommt ein ganz merkwürdiger Bibeltext. Der steht in 2. Korinther 6 in den Versen 1 bis 10. Und der muss auch da irgendwo zu finden sein, bei dir. Als Gottes Mitarbeiter, sagt Paulus, rufe ich euch also auf, verspielt nicht die Gnade Gottes, die ihr empfangen habt. Gott sagt, wenn die Zeit kommt, dass ich mich über euch erbarme, erhöre ich euch. Wenn der Tag eurer Rettung da ist, helfe ich euch. Gebt Acht, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist die Zeit der Rettung. Der Apostel im Dienst der Versöhnungsbotschaft, heißt es da in der Überschrift. Ich sehe darauf, dass mein Verhalten in jeder Hinsicht einwandfrei ist, denn ich möchte nicht, dass der Dienst, der mir aufgetragen ist, in Verruf kommt. Meine Empfehlung ist es, dass ich mich in allem als Diener Gottes erweise. Mit großer Geduld ertrage ich Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Ich werde geschlagen, ich werde eingesperrt. Sie hetzen das Volk gegen mich auf. Ich arbeite mich ab. Ich verzichte auf Schlaf und Nahrung. Ich empfehle mich weiter durch ein einwandfreies Leben, durch Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit, durch Wirken des Heiligen Geistes und durch aufrichtige Liebe. Durch das Verkünden der Wahrheit und durch die Kraft, die von Gott kommt. Meine Waffe für Angriff und Verteidigung ist, dass ich tue, was vor Gott und vor Menschen recht ist. Es macht mir nichts aus, ob ich geehrt oder beleidigt werde, ob man Gutes über mich redet oder Schlechtes. Ich werde als Betrüger verdächtigt und bin doch ehrlich. Ich werde verkannt und bin doch anerkannt. Ich bin ein Sterbender und doch lebe ich. Ich werde misshandelt und doch komme ich nicht um. Ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Wer kann sich so vorstellen? Stellt euch mal vor, als ich hier reinkam, habe ich mich bei euch so vorgestellt. Was hättet ihr gemacht? Wahrscheinlich hättet ihr mir den Weg zum Ausgang gezeigt. Der hat sicher hier schon einiges rausgenommen. Also ihr Lieben, diese Worte des Paulus sind ja nicht gerade bescheiden. Während ich sie höre, denke ich mir erstmal, wenn ich das doch auch so sagen könnte. Wir geben ihnen nicht einen Anstoß, sondern in allem erweisen sie uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsal, in Ängsten, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Freundlichkeit und in ungefärbter Liebe. So, Hände hoch, wer macht das alles? Wer kann das alles? Ist ja merkwürdig. Es meldet sich keiner. Also so lobt sich Paulus also selbst und das nicht wenig. Selbstlose Worte sind das. Aber das trifft es ja noch nicht mal ganz. Richtig selbstzufrieden wirkt seine Selbstdarstellung. Aber das ist doch der gleiche Paulus, der etwa auch im Römerbrief schreibt, wir sind allzu mal Sünder und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten und werden gerecht aus Glauben. Was veranlasst denn nun Paulus zu der ungewöhnlichen und überraschenden Selbstdarstellung im 2. Korintherbrief? Was ist das für ein Wort an diesem Tag? Blickt man doch weiter in den Brief, so erfährt man, es ist die besondere Situation in Korinth. Paulus ist in Bedrängnis geraten. Um wortgewandte Leute hatte sich eine größere Gruppe gebildet, die Paulus kritisierten und sein Apostelamt in Frage stellten. Sein Auftreten sei nicht das eines Apostels und er sei auch kein echter Zeitzeuge aus den Lebenstagen Jesu. Er sei nicht ein Begleiter Jesu wie andere Apostel gewesen, hat man ihm vorgehalten. Diese Gruppe von Leuten hat ihm sehr zugesetzt. Hätte es schon Medien wie in unseren Tagen gegeben, das Bild des Paulus wäre in einigen maßgeblichen Zeitungen erschienen, dazu eine einfache, gekonnte Unterstellung. Und Paulus würde erwägen, in zweifelhafter Vergangenheit Rücktritt. Wer so mit mir umgeht, da hilft nur noch eins, Kopf einziehen und wegducken. Paulus wäre nicht mehr zu halten gewesen, wenn es damals die Medien von heute gegeben hätte. Aber unsere Medien gab es noch nicht. So hatte Paulus vergleichsweise eher als heute die Chance, etwas auf die Anfeindung zu erwidern, sie zu widerlegen und wirkungslos werden zu lassen. Deshalb also seine unbeschreibliche Selbstdarstellung. Paulus lässt sich nicht kleinkriegen. Er lässt sich nicht nötigen. Sein Licht unter einen Scheffel stellen. Er steht zu seinem Dienst. Es ist sowieso klar, dass es kein Vollkommener ist. Und so geht es uns auch. Davon können wir uns eine Scheibe abschneiden. Und deshalb verzichtet er auch auf abwertende Einschränkungen, die ihm wieder zum Nachteil ausgelegt werden können. Na, wir haben ja so die Angewohnheit, uns heftig zu verteidigen, wenn uns jemand angreift. Das macht er hier nicht. Er macht eine ganz andere Strategie. Er stellt sich in einer Art und Weise raus und vor, dass man eigentlich erstmal den Atem anhalten muss. Paulus konnte sich noch einmal zur Wehr setzen und seine Kontrahenten zum Schweigen bringen. Es ist offenbar wieder Ruhe in Korinth eingekehrt. Spurlos ist es an Paulus nicht vorübergegangen. In Kapitel 2, Vers 4 können wir lesen, ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst, des Herzens und der vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich habe, besonders zu euch. Das sagt er zu denen, die ihn angegriffen haben. Können wir das auch? Wer kann das? Schließlich blickt er wieder nach vorne. Paulus erinnert und mahnt, jetzt ist die Zeit der Gnade. Ohne Sorge um sich selbst und zugleich seiner selbst bewusst, will Paulus in der Gegenwart leben und da seinen Dienst tun. Unabhängig, wie die Umstände sind. Der Apostel Paulus schreibt hier, was er als Leiter in der Gemeindearbeit erlebt hat, was ihm wichtig ist, wie er sich verhalten möchte, welche Vision er hat und welche Maßstäbe er an sich selbst legt. Also durchaus Themen, mit denen ich mich derzeit auch befasse. Themen, mit denen ihr euch auch beschäftigt, wenn ihr überlegt, wie ihr, was ihr von eurem Pastor in der Gemeinde erwartet. Und man muss mal Pastor gewesen sein, dass man auch mal begreift, dass man da angegriffen wird. Das ist nicht nur alles immer ein schöner Sonntag, da passieren auch ganz andere Dinge, zum Glück im Verborgenen. Und dann muss Gottes Wort einfach zu Hilfe kommen, aus eigener Kraft würde man sich irgendwas schnappen, einen Hammer oder einen Baseballschläger oder sonst irgendwas und das Problem eben mal lösen. Nicht so bei Paulus. Und wir lernen ja aus Gottes Wort und nicht aus unserem Alten. Bleiben wir zunächst bei Paulus und seinem Brief. An Selbstbewusstsein mangelt es Paulus bekanntlich ja nicht. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, sondern er ist schonungslos offen. Aber das macht es ja gerade auch so interessant, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Und hinzu kommt, das, was er zu sagen hat, kommt wirklich aus der Praxis, nicht vom Schreibtisch. Seine Worte sind von der Erfahrung her gedeckt. Ich möchte einen kurzen Blick auf die Situation der Gemeinde werfen, an die Paulus schreibt, nämlich an Korinth. Korinth war eine junge Stadt, etwa 100 Jahre alt, als Paulus da missionierte. Doch sie hatte in dieser kurzen Zeit einen rasanten Aufstieg zur Metropole hinter sich gebracht. Politisch war Korinth zur Hauptstadt von Mittelgriechenland und dem Peloponnes geworden. Und auch wirtschaftlich hatte die Stadt einen enormen Aufschwung erlebt. Handel, Gewerbe und Finanzen florierten. Andererseits fielen aber auch viele auf der anderen Seite herunter. Die Schere zwischen Arm und Reich klaffte auch schon damals in Korinth. Das ist so schon mal ein erster Hinweis, warum eine solche Geschichte aus dem Wort Gottes tagesaktuell ist. Aufgrund der Entwicklung als aufstrebende Handelsstadt war Korinth auch Schmelztiegel unter ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Da gab es viele neu hinzugezogene, gibt es bei uns auch. Unterschiedliche religiöse und moralische Einstellungen gibt es bei uns auch. Die Stadt gilt als aufgeschlossen und weltoffen. Paulus musste bei seiner Missionstätigkeit in dieser Stadt nun erleben, dass diese bunte Vielfalt und Weltoffenheit auch ihre Nachteile hatte. Es gab Gruppierungen in der Gemeinde, die gegeneinander arbeiteten, die verschiedene Gemeindeleiter favorisierten, und deswegen stand Paulus unter einem gewissen Rechtfertigungsdruck. Er war nicht selbstverständlich von allen anerkannt. Er musste sich beweisen, wie muss sich ein Pastor fühlen, wenn er in einer solchen Situation ist. Aber das gibt es ja in unseren Tagen auch. Ne? Wir brauchen nicht weit gucken. Das gab es ja auch schon. Also doch Paulus wollte ja keine Intrigen. Er wollte nicht hintenrum agieren, sondern er wollte transparent sein. Er suchte offensiv das Gespräch mit seiner Gemeinde. Und deshalb schrieb er diesen Brief. Ich möchte im Folgenden ein paar Aspekte aus diesem Abschnitt herausgreifen und überlegen. Was könnte das für unsere gemeinsame Zusammenarbeit hier in der Gemeinde in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren vielleicht bedeuten? Paulus ist ein außerordentlich konsequenter Nachfolger Jesu. Alles andere ordnet er dem Dienst für Jesus unter. Das wird deutlich an dem, was er bereit ist, auf sich zu nehmen. Er schreibt, in meinem Dienst ertrage ich geduldig Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Ich werde geschlagen und eingesperrt. Man hetzt das Volk gegen mich auf. Ich arbeite mich ab und verzichte auf Schlaf und Nahrung. Als ich überlegte, was davon auf mich zutreffen könnte, dachte ich zuerst, also dass ich geschlagen und eingesperrt werde, habe ich ja nun hoffentlich nicht zu erwarten. Wobei man das ja auch noch nicht wissen kann. Jedenfalls rechne ich fest mit unser aller Friedfertigkeit. Weiterhin schreibt Paulus dann, man hetzt das Volk gegen mich auf. Wenn wir uns das teilweise anschauen, wie in unserem Land mit der Religion umgegangen wird, dann kann man da gar nicht so weit weggucken von diesem Satz. Manchmal ist es regelrechte Hetze gegen Gottes Wort. So ist es. Aber auch das, hoffe ich, wird uns nicht passieren. Aber sowas ist möglich. Und es ist schwer, dagegen anzukommen, wenn im Ort gegen einen Pastor oder gegen eine Gemeinde gearbeitet wird. Wir haben das ja erlebt mit Pastor Latzel, der ein bisschen überdeutlich geworden ist, vielleicht auch hier und da eine falsche Formulierung gebraucht hat. In der Sache war er nicht verkehrt, aber er wurde verklagt und verurteilt. Und bis jetzt ist das noch nicht revidiert. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde Meinungsverschiedenheiten und Konflikte, wenn sie denn auftreten, miteinander bewältigen. Dass wir immer das Gespräch suchen und guten Willen haben, zusammenzuarbeiten. Das Schlimmste ist, sich zu verstecken und hinter dem Rücken der anderen zu reden. Weiter sagt Paulus, ich arbeite mich ab und verzichte auf Schlaf und Nahrung. Das klingt vielleicht extrem oder asketisch, doch offen gestanden hat es nicht nur Paulus erlebt, sondern das kann im Pastorenalltag auch leicht zur Realität werden. Als ich noch Pastor auf Fehmarn war, lernte ich die Witwe eines Pastors kennen. Sie war schon, glaube ich, 90 Jahre alt. Und sie hat mir erzählt, wie das in seiner Dienstzeit so vor sich ging. Auch in den Kriegszeiten und so weiter. Der Pastor war immer mit dem Fahrrad unterwegs. Und wenn auf den Bauernhöfen geschlachtet wurde, dann durfte er immer kommen und sich sein Teil holen, damit er zu essen hatte. Das waren Zeiten. Habe ich auch gute Lust. Ich tauche auch ab und zu mal auf dem Bauernhof ein, auf und hole mir was zu essen. Aber nach heute zum Glück nicht, weil ich damit ich sonst nicht verhungern möchte. Aber es war eben dann, etwa dann, wenn für einige Zeit nur auch ein Pastor vielleicht die Arbeit von zweien machen muss. Das kommt jetzt auch auf mich zu. Ich bitte euch um Verständnis. Nachdem unser Bruder neulich gestorben ist, habe ich noch zusätzliche Termine gekriegt in Lauenburg, um das ein bisschen mitzuhelfen, auszugleichen. So werde ich also am nächsten Sonntag in Lauenburg predigen. Denn der Tod macht ja bekanntlich vor unserem Terminkalender keinen Halt. So ist es. Aber ich helfe dort auch gerne. Sie haben ja zurzeit keinen Pastor und Sie freuen sich, dass wir auch da vielleicht ein bisschen miteinander zusammenwachsen. Und vielleicht können wir Sie, es sind ja nur wenige in Lauenburg, Sie auch mal einladen, zu uns zu kommen an einem Sonntag. Schauen wir mal. Paulus sagt, in seinem Dienst erträgt er geduldig Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Oh, war ja. Ist uns das gegeben? Denken wir mal an unsere Vergangenheit. Ist uns das wirklich gegeben? Steht aber im Wort Gottes. Und wenn es im Wort Gottes steht, müssen wir uns darauf einstellen, darauf einrichten. Was mir an diesem Satz besonders wichtig ist, ist das Wort geduldig. In seinem Dienst ertrage ich geduldig Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten, sagt Paulus. Es gibt Sorgen und Nöte in der Gemeindearbeit, die man ertragen muss. Wir müssen das Leid anderer aushalten können, es mittragen. Ein Kennzeichen unserer Zeit ist jedoch, dass wir möglichst schnell zu möglichst optimalen Ergebnissen kommen wollen. Stichworte sind Rationalisierung oder Gewinnmaximierung. Ein Manager in der Wirtschaft muss ungeduldig sein, sonst braucht er zu lange und hat seinen Posten schnell verloren. Und auch in der Gemeindearbeit lassen wir uns leicht verleiten, dass alles schnell gehen muss, dass Probleme in möglichst kurzer Zeit gelöst werden. Manchmal aber ist Geduld viel wichtiger als ein langer Atem. Oder ein langer Atem. Denn wir sind keine programmierbaren Maschinen, sondern wir sind Menschen. Ein Trauerprozess dauert einfach eine ganze Zeit. Eine Krise zwischen zwei Partnern lässt sich nicht von heute auf morgen aus der Welt schaffen. Auch gesamtgemeindliche Entwicklungen brauchen Zeit und deshalb wünsche ich mir für meine Arbeit Geduld und bitte auch euch, Geduld zu haben. Einerseits allerdings gehört es auch zu den Erfahrungen, die Paulus gemacht hat. Ich werde es nie allen recht machen können, werde nie von allen gleichermaßen verstanden werden. Paulus drückt das so aus. Er sagt, ich werde geehrt und beleidigt. Man redet über mich Schlechtes und Gutes. Die einen halten mich für einen Betrüger, die anderen glauben, dass ich ehrlich bin. Junge, Junge, was hat der mitgemacht? Für die einen bin ich undurchschaubar, aber die anderen haben mir ins Herz gesehen. Ich persönlich habe mir vorgenommen, mir nicht nur von denen etwas sagen zu lassen, die mit mir einer Meinung sind. Wir alle bilden den Leib Christi in dieser Welt ab, in all unserer Verschiedenheit menschlich, auch theologisch, geistlich und auch gefühlsmäßig. Dem einen sind Traditionen wichtiger als dem anderen. Die eine scheint offensiver, die andere zurückhaltender, der eine theologisch eher konservativ, der andere bezeichnet sich eher als progressiv. Und wir werden feststellen, dass wir bestimmt nicht allen Wünschen entsprechen können. Und dann kann man beleidigt sein, vielleicht sogar die Gemeinde verlassen, weil man nicht die Wünsche derer erfüllt, die sie gerade mal aussprechen. Manchmal sind sie sogar unerfüllbar, weil sie mit dem Wort Gottes nichts zu tun haben. Oder man kann auch demütig sein und sich ein- und unterordnen. Ganz entscheidende Dinge nennt Paulus hier für jemanden, der in einer Gemeinde verantwortlich mitarbeiten will. Ganz wichtige Dinge, die auch ich mir zu Herzen nehme und die wir alle miteinander ernst nehmen sollten. Er spricht von geduldig sein. Das ist die Krankheit Nummer eins. Wir haben gerade bei uns in der Nachbarschaft so ein Problem. Unsere direkte Nachbarin will ausziehen in betreutes Wohnen. Und die Nachmieterin, die unbedingt in die Wohnung will, der geht es nicht schnell genug. Die ruft uns ständig an und sagt, was ist da los? Will die überhaupt noch ausziehen oder was überhaupt? Und man versucht, ich sage immer, mach bloß keinen Druck. Das ist eine alte Dame, wenn du Druck machst, wird sie stur. Du musst freundlich bleiben und Geduld haben. Aber so kann man das wirklich auch im Tageslauf miterleben, wie manche Leute die Krankheit Nummer eins haben in Deutschland und das ist die Ungeduld. Also Paulus setzt durchaus hohe Maßstäbe an seine eigene Lebensführung, sagt aber andererseits auch, die Kraft dazu, die bekomme ich nicht von mir. Ob ich einen Menschen erreiche, einem Menschen wirklich ins Herz reden kann, das ist letztlich das Wirken des Heiligen Geistes. Ich habe den Eindruck, dass Paulus hier Dinge nennt, über die es sich lohnen würde, eine ganze Predigtreihe zu halten. So dicht, so inhaltsschwer sind die Aufzählungen, die Paulus hier gibt. Eines aber ist mir zum Schluss doch wichtig zu betonen. Da es all die eben genannten Gedanken noch einmal in einem anderen Licht zu beleuchten ist, zu Beginn hat Paulus doch in diesem Text geschrieben, gebt Acht, jetzt ist die Zeit der Gnade, heute ist die Zeit der Rettung. Aber für die Rettung braucht es auch ein paar Dinge. Man muss vielleicht sein altes Denken und Wollen ein Stückchen loslassen und demütig werden und vielleicht auch erkennen, so wie ich gedacht habe und so wie ich es von anderen Worten erwarte, so ist es nicht unbedingt kompatibel mit dem Wort Gottes und dann muss ich mich korrigieren. Das Wort von Paulus will uns ermutigen, nicht zu vergessen, Vergangenheit und Zukunft sollen uns nicht gefangen nehmen, denn wenn wir in Gedanken zu sehr daran hängen, werden wir viel eher gelähmt und gebremst. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Das heißt, das, worauf es wirklich ankommt im Leben einer Gemeinde, das muss nicht erst geschaffen, entwickelt, geplant werden. Das hängt auch nicht von den Pastoren ab, die im Laufe der Jahrzehnte kommen und gehen. Das wirkliche Entscheidende ist längst da. Es wird in Zukunft da sein und es gilt vor allem heute. Nämlich, dass Gott uns seine Vergebung anbietet, dass er uns frei machen will von Schuld, die uns bedrückt, dass Jesus am Kreuz den Weg frei gemacht hat zum Vater. Und so will ich fragen, welche Botschaft kann dieses Wort für uns im Blick auf, bedeuten und haben? Ein besonderes Feld der Bewährung sieht Paulus im Leiden. Habt ihr das gewusst? Wer will schon gerne leiden? Aber das kommt, das passiert. Es gehört zum Menschsein dazu. Und wir können es oft genug nicht so einfach ändern. Gerade in der Vielzahl seiner Bedrängnisse treten für ihn die Kräfte und Gaben hervor, durch die er sich als Apostel und als Diener Gottes bestätigt weiß. Seine Worte können für uns Anstoß sein, nach dem Sinn von Leidensbereitschaft zu fragen. Sie könnten Anstoß sein, uns in Leidensbereitschaften zu üben. Ich habe mal auf Fehmarn, da hatten wir eine Selbsthilfegruppe für Depressive und ihre Angehörigen, einen Vortrag gehalten und er hieß Depression als Lebenschance. Könnt ihr euch das vorstellen? Dafür muss man wieder ins Wort Gottes gucken. Und das ist heute Morgen nicht unser Thema, aber das ist sehr spannend und sehr ermutigend und aufbauend. Leidensbereitschaft. Was ist das für eine Bereitschaft? Da versuchen wir doch alle drum herum zu kommen. Ist es ein Bemühen, irgendwann unberührt über Schmerz und Leid zu stehen? Das kann es nicht sein. Denn es lässt sich auch gar nicht willentlich erreichen. Ist eine Haltung gemeint, die immer für den nächsten Moment mit Leiterfahrung, mit einem Schicksalsschlag rechnet und sich darauf einstellt. Da käme ja ein trostloses, ängstliches Leben heraus. Schon Jesus erklärt in der Bergpredigt, schaut die Blumen auf dem Felde an, wie sie Gott mit großer Pracht kleidet. Darum sorgt euch nicht um euer Leben, sorgt euch nicht um morgen. Vielleicht ist Leidensbereitschaft eine Haltung, die damit rechnet, dass im Leid ein besonderer Sinn verborgen sein kann. Dazu eine kurze Geschichte. Ein Mensch konnte nichts Schönes und Gesundes sehen. Als er in einer Oase einen jungen Palmbaum im besten Wuchs fand, nahm er einen schweren Stein und legte ihn der jungen Palme mitten in die Krone. Mit einem hämischen Lachen ging er weiter. Aber die Palme versuchte, die Last abzuwerfen. Sie schüttelte und bog sich, vergebens. Sie krallte sich tiefer in den Boden, bis ihre Wurzeln verborgene Wasseradern erreichten. Diese Kraft aus der Tiefe und die Sonnenglut aus der Höhe machte sie zu einer königlichen Palme, die auch einen Stein hochstemmen konnte. Nach Jahren kam der Mann wieder, um sich an dem Krüppelbaum zu erfreuen. Da senkte die kräftige Palme ihre Krone, zeigte den Stein und sagte, ich muss dir danken, deine Last hat mich stark gemacht. Was für eine Geschichte. Die Geschichte birgt gewiss viel Wahrheit, wenn es auch eine fiktive Geschichte ist. Viele haben es erfahren, Leid kann stärker machen. Doch ich möchte auch vorsichtig sein mit dieser Geschichte. Denn wie viel Leid lässt keinen Sinn erkennen und zermürbt. Und dann darf kein Sinn hineininterpretiert werden. Manches bleibt ohne Antwort, bis wir mal bei Gott sind. Leidensbereitschaft. Wenn es die Gabe ist, Leid, das mir widerfährt, anzunehmen, so ist das bestimmt nicht eine Gabe, die jederzeit verfügbar ist. Schon allein, weil bestimmt jede Auseinandersetzung mit Leid ein Geschehen ist, das seine Zeit braucht. Zum Abschluss der Überlegung möchte ich sagen, die Bereitschaft zur gegebenen Zeit Leid anzunehmen erwächst, so glaube ich, aus der Ahnung und Gewissheit, in keinem Leid von Gott verlassen zu sein. Und wir leben am Beginn der Endzeit. Und wir wissen noch nicht, welches Leid auf uns zukommt. Deswegen auch diese Predigt heute Morgen, dass wir vorbereitet sind, dass wir darüber nachdenken. Gottes Wort ist so ganz anders wie unser Denken. Aus der Ahnung und Gewissheit dass es kein Kreuz ohne Ostern gibt. Sind wir in Leid geteilt, einer Erlösung entgegen. Vielleicht haben wir früher die Passionszeit und die Osterzeit viel zu sehr voneinander getrennt. In der Passionszeit war man früher traurig und zerknirscht. Es ist nicht von ungefähr, dass vor der Passionszeit die Karnevalszeit liegt, die man brauchte, um jede Fröhlichkeit auszutoben, um danach siebenlang betroffen und betrübt sein zu können. So ist der Mensch. Der braucht den Fasching. Brauchen wir den auch? Ich habe lange in Baden-Württemberg gelebt, in der Nähe von Rottweil. Und wenn es da richtig losging, dann bin ich geflüchtet. Da war 3 Tage lang kaum nach Hause zu kommen. Oder ins Haus rein und nicht mehr raus. Das war fürchterlich. Wenn da 3000 Hesträger, nannten sie sich, mit ihren komischen Fratzen vorm Gesicht rumliefen und ihren Glocken an den Hosen. Es war einfach nur fürchterlich. Aber die Welt braucht das. Die muss sich erstmal richtig austoben, weil sie weiß, hinterher kommen schlechte Zeiten. Ja, Jesus lebt und wir sollen auch leben. Und deshalb hoffen wir für uns selbst, dass wir auch in Ewigkeit leben werden. Wir haben ja diese Hoffnung. Doch die Auferstehung Jesu ist undenkbar gewesen ohne sein Leiden und Sterben. Wir hoffen auf die Gnade der Auferstehung und sehen den Preis, den Jesus für einen neuen Himmel und eine neue Erde bezahlt hat, nämlich sein Sterben am Kreuz. So verbindet die Hoffnung auf die Auferstehung uns mit dem Leiden und Sterben Jesu. Was wir heute brauchen, ist Hoffnung. Natürlich ist die Frage nach der Schuld wichtig und darf sicherlich nicht verdrängt werden. Ich möchte aber nicht aus Schuldgefühlen hinaus durch die Welt gehen, sondern weil ich Hoffnung habe. Und ich weiß, wenn ich mich meinem Herrn anvertraue und aufrichtig mit ihm bin und mich bekenne zu dem, wer ich als natürlicher Mensch wirklich bin, dann habe ich Vergebung, dann werde ich mit dem Heiligen Geist versiegelt und dann habe ich die lebendige Hoffnung auf ein ewiges Leben. Ist das nicht schön? Leid her. Ich sage ja nicht, dass Leid einfach ist. Leid ist oft schmerzhaft, schwer zu ertragen. Und doch ist auch darin Hoffnung. Darum geht es heute Morgen, dass auch Hoffnung darin ist. Wie viele Menschen sind dagegen einen sinnlosen Tod gestorben? Wenn wir in dieser Zeit das Leiden Jesu uns vor Augen halten, dann werden wir sehen, wie sehr Gott uns in unserem Leben verstehen kann. Wir werden entdecken, dass Jesus auch heute noch auf der Seite der Kranken und Leidenden zu finden ist. Ich habe euch vor 2 Wochen von einem Zeugnis erzählt, von dem Pastor, der auf der Intensivstation lag und die Ärzte die Geräte abstellen wollten. Und dann habe ich, die Frau war aus Bayern, wir hatten ein 2-stündiges Gespräch am Telefon, am Mitternacht habe ich mit ihr gebetet für ihren Mann. Und am nächsten Abend schreibt sie mir, mein Mann ist zu Hause. Und dann habe ich ein paar Mal unter der Woche nachgefragt, ja, es geht aufwärts mit ihm. Gestern schreibt sie mir, mit der alten Krankheit haben wir momentan wenig zu tun, jetzt hat er eine andere. Jetzt ist er im Krankenhaus, weil er Gallensteine hat. Also es ist schon manchmal komisch, ne? Ein Hirte, ein Pastor, der viele Jahre lang das Wort verkündigt hat, auch noch gar nicht so alt ist. Jetzt beten wir für die Gallensteine. Ne? Nicht für die Gallensteine, dass sie da sind, sondern dass sie weggehen. Wir werden das erleben und entdecken, dass Jesus auch heute noch auf der Seite der Kranken und Leidenden zu finden ist. Und die Erinnerung an das Leiden Jesu kann uns helfen, das eigene Leiden zu ertragen. Eine langwierige und schmerzhafte Krankheit wie Krebs kann vielleicht furchtbarer sein wie der Tod am Kreuz. Weiß ich nicht. Aber der Tod am Kreuz ist mit einer Hoffnung verbunden. Wie Gott seinen gekreuzigten Sohn vom Tod errettet hat, so wird er auch uns von den Toten auferwecken. Er wird uns trösten, wie eine seine Mutter tröstet und die Tränen abwischen von unseren Augen. Natürlich leben wir auch trotz unserer Hoffnung in einer Welt voller Probleme. Natürlich haben wir auch trotz unseres Gottvertrauens weiterhin Ängste und Sorgen. Aber hat nicht auch Jesus im Garten Gethsemane voller Angst geweint? Brauchte er nicht auch den Trost, den ihm die Engel Gottes gebracht haben? Und trotz unserer Nächstenliebe leben wir weiterhin in einer Welt, die von Kälte und Rücksichtslosigkeit geprägt ist. Wir leben in einer Spannung zwischen Gut und Böse, zwischen Gottes Nähe und Gottes Ferne. Die gleichen Widersprüchlichkeiten, die wir erleben, empfinden andere Menschen auch an uns. Im Predigttext haben wir gehört, wie widersprüchlich der große Apostel auf seine Mitmenschen gewirkt hat. Vielleicht müssen es sich Christen gefallen lassen, dass sie wie durch eine Lupe beobachtet werden. Vielleicht müssen es sich die Christen gefallen lassen, dass man auch bei ihnen Fehler und Schwächen findet. Das passiert ja auch. Vor allen Dingen die, die nicht glauben, die erkennen alle Fehler und wissen ganz genau, wie es anders sein müsste. Sind aber selber nicht bereit, das mal anzufassen. Jesus sagt auch heute noch, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das Kreuz der Christen von heute sieht sicherlich anders aus als das Kreuz der Christen im Mittelalter. Unser Kreuz ist es, dass wir die Widersprüche und Widersprüchlichkeiten unserer Zeit ertragen und trotzdem Christen bleiben. Trotz allem lasst uns am Gott vertrauen und an der Hoffnung festhalten. Nun wirklich zum Schluss, Jochen Klepper hat das mit den Worten ausgedrückt: In jeder Nacht, die mich umfängt, darf ich in deine Arme fallen. Und du, der nichts als Liebe denkt, wachst über mir, wachst über allen. Du birgst mich in der Finsternis, dein Wort bleibt auch im Tod gewiss. Daran dürfen wir uns ganz besonders jetzt in der Passionszeit, hätte ich beinahe gesagt, die liegt ja hinter uns. Die Passionszeit ist vielleicht momentan zeitlos geworden durch das, was in dieser Welt los ist. Aber wir dürfen uns immer wieder daran erinnern und Gott dafür danken und ihn loben. Amen. Herr Jesus, danke für dieses Wort, das vielleicht nicht einfach ist. Einfach zu hören, aber nicht leicht umzusetzen. An dieser Stelle dürfen wir immer wieder wissen, dass du von uns das Wollen erwartest. Dass wir wollen, was du uns vorlegst, und dann sagst du uns zu, du wirst das Vollbringen schenken. Darauf verlassen wir uns. Wir verlassen uns auf dich als lebendigen Gott, der uns kennt, der uns liebt und der uns nicht alleine lässt. Danke für dein Wort heute Morgen. Amen. Amen.